Könnt mit mir aufschlagen die Apostelgeschichte, Kapitel 14.
The red record button and then play.
Okay. Apostelgeschichte 14. Auf seiner ersten Missionsreise hat Paulus die römische Provinz Galatien durchzogen, in Kleinasien, die heutige Türkei. Und dazu haben zumindest eine Zeit lang auch diese südliche Region dazugehört, wo Paulus in einigen Städten Gemeinden gegründet hat. Lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 21. Da heißt es, und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien, das sind diese Städte, zurück. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien. Und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia. Und von da segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Berg, das sie erfüllt hatten. Sie sind zurückgekommen in ihre Heimatgemeinde. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Ich glaube, von dort wurde dieser Brief geschrieben, von Antiochien, an diese Geschwister in Galatien. Kapitel 15, Vers 1. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Das war der Anlass dieses Briefes. Diese Männer sind nicht nur nach Antiochien gekommen, sondern sind offensichtlich auch in die Provinz Galatien gekommen, in diese neuen Gemeinden, die der Paulus gegründet hatte. Die Frage war, wie wird ein Mensch errettet? Wie kommt ein Mensch in Beziehung mit Gott? Wie kann ein Mensch frei werden von seiner Schuld? Und diese falschen Lehrer haben gesagt, wenn ihr nicht Juden werdet, könnt ihr nicht gerettet werden. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Das Ritual der Beschneidung war symbolisch für den Bund Gottes mit dem Volk Israel. Und sie haben diesen neuen Gläubigen gesagt, ihr müsst in den alten Bund eintreten, wenn ihr gerettet werden wollt. Nur Jesus, das ist so einfach. Das ist zu wenig. Wenn ihr euch nicht diesem äußeren Ritual der Beschneidung unterzieht, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Es geht nicht nur um Vertrauen auf Jesus, sondern es geht auch um Äußerlichkeiten. Es geht auch um Rituale und um Regeln, dass ihr die haltet. Seht ihr, besonders ihr jungen Männer, wenn ihr wirklich geistlich sein wollt, dann müsst ihr leiden. Müsst vor allem aufhören zu lachen in der Gemeinde. Und euch einfach an Jesus freuen und an dem, was er getan hat. Muss ein bisschen ernster sein. Wir müssen an unserer Erlösung arbeiten, ein paar Traditionen halten, ein paar Regeln halten. Es ist nicht nur das, was Jesus für uns getan hat, sondern glaube an Jesus und lass dich beschneiden. Oder glaube an Jesus und komm in unsere Gemeinde und dann wirst du gerettet sein. Oder glaube an Jesus und schließ dich unserer Kirche an. Glaube an Jesus und verteile Zeitschriften auf der Straße. Glaube an Jesus und hör auf zu rauchen. Glaube an Jesus und sprich in Zungen. Glaube an Jesus und tu gute Werke, um deine Sünden abzuarbeiten. Glaube an Jesus und meditiere täglich. Es ist Religion. dass Menschen irgendetwas tun können, um sich zu Gott hinzuarbeiten. Dass Menschen irgendwas dem hinzufügen können, was Jesus für uns getan hat. Dass wir was beitragen können. Und die Ursache dafür ist wirklich Stolz. Dass wir sagen, ich kann mich selbst erlösen. Ich brauche mir nichts schenken lassen von Gott. Ich kann mich selber zu Gott hinarbeiten. Ich möchte mich rühmen können, meiner eigenen Leistung. Das war das, was Adam und Eva gleich nach dem Sündenfall getan haben. Sie haben begonnen, sich Feigenblätter zusammenzuheften, um ihre Nacktheit, um ihre Schuld zu bedecken. Durch das Werk ihrer Hände sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ihr Feigenblätter kennt, die sind rau. Das war unangenehm, das hat gejuckt. Und Gott hat gesagt, das tut es nicht wirklich. Und was hat Gott getan? Er hat die Felle von unschuldigen Tieren genommen und hat sie bekleidet. Ihre Nacktheit, ihre Schuld damit. Hat ihnen gezeigt, es muss ein stellvertretendes Opfer geben. Es muss ein Unschuldiger statt euch sterben. Es muss ein Unschuldiger die Konsequenzen für eure Schuld tragen. Es ist Gottes Werk, nicht euer Werk. Erlösung ist Gottes Werk. Diese jungen Christen in Antiochien waren verwirrt. Paulus hat gesagt, Erlösung ist Vertrauen auf Jesus und sonst überhaupt nichts. Null, nichts. Gesagt, es ist Gnade. Es ist ein freies Geschenk. Du vertrau auf Jesus, du richt dein Leben auf ihn aus, schau auf ihn, habe ein offenes und ein weiches Herz ihm gegenüber und genieß deine Beziehung mit Jesus. Aber dann sind die Gesetzlichen reingekommen und haben gesagt, ach, Paulus ist kein Apostel. Apostel heißt so viel wie Gesandter. Übersetzt, Paulus ist nicht einer von den Aposteln, der ist in eigener Mission unterwegs. Und erinnert euch, Paulus hatte damals noch keine Briefe geschrieben, Paulus war unbekannt. Sie haben gesagt, Paulus ist nicht mutig genug, um euch die ganze Wahrheit zu sagen. Der wollte von euch angenommen werden und hat deswegen nicht gesagt, dass ihr auch das Gesetz des Mose halten müsst, um gerettet zu werden. Aber seht ihr, wir bringen euch die ganze Wahrheit. Und diese jungen Christen waren verwirrt. Und als Paulus davon gehört hat, war er besorgt um seine Kinder im Glauben. Und er hat so einen heiligen Zorn bekommen. Und er hat diesen Brief geschrieben, den Brief an die Galater, den wir als nächstes studieren werden. Schlag mit mir auf den Galaterbrief, Kapitel 1. Vers 1. Paulus, Apostel nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Es waren mehrere Gemeinden. Paulus der Apostel. Apostel heißt so viel wie Gesandter. Und Paulus sagt, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen. Leute sagen vielleicht manchmal zu dir, welche Autorität hast denn du von Jesus zu erzählen? Oder welche Autorität hast du, um über die Bibel zu reden? Hast du Theologie studiert? Hast du einen Abschluss? Hat dir irgendein Bischof die Hand aufgelegt? Du kannst sagen, nein. Ich bin gesandt durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Gnade und Friede sei euch von Gott, Ich glaube, die Reihenfolge ist wichtig. Wir können den Frieden Gottes wirklich erst erfahren, nachdem wir die Gnade Gottes verstanden haben. Gnade Gottes, du musst dir nichts verdienen vor Gott. Es ist Gnade, es ist ein unverdientes, freies Geschenk. Und die Grundlage für deine Beziehung mit Gott und für dein tägliches Leben ist nicht, was du tust, sondern das, was Jesus für dich getan hat. Und wenn das so ist, Gnade, dann kannst du einfach ruhen und Frieden in ihm haben. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Im Zentrum steht eine Person, Jesus Christus, Gottes Sohn. Und er hat einen Preis bezahlt, sagt uns Paulus hier. Er hat sich selbst hingegeben an einem Kreuz für uns. Er hat uns erkauft mit diesem Preis. Er hat unsere Schuld bezahlt. Und seht hier das Wort uns, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Uns, das ist persönlich. Nicht allgemein, theoretisch für die Sünden der Welt, sondern ganz konkret für meine. Er hat für unsere Schuld bezahlt und uns befreit von der Gebundenheit durch Sünde und Schuld und befreit aus der Macht Satans. Und er hat uns herausgerissen aus der bösen Welt, sodass wir frei sein können. Und wir können wissen, wo wir hingehen. Wir sind auf dem Weg in den Himmel. Das war der Wille des Vaters, sagt Paulus. Preis dem Herrn. Hast du das Werk Jesu für dich persönlich angenommen? Wenn ja, dann bist du frei. Klagt dich dein Herz oder dein Gewissen noch an? Plagst du dich vielleicht noch mit Schuldgefühlen herum? Du kannst wissen, dass du frei bist und dass dir vergeben ist. Jesus hat für die konkrete Sünde, an die du vielleicht jetzt gerade denkst, hat Jesus bezahlt und dir ist vergeben und Gott hält dir diese Sünde nicht mehr entgegen. Nun, Gott will, dass du mit ihm übereinstimmst, dass du sagst, Gott, ich bekenne, ich stimme mit dir überein, dass es Sünde ist und dass es falsch ist. Und Gott will, dass du das tust, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn noch eine andere Person vielleicht beteiligt ist, möchte Gott, dass du dich versöhnst und Verzeihung bittest, wenn es nötig ist und es wieder gut machst, falls das notwendig sein sollte. Aber du kannst wissen, dir ist vergeben. Die Bibel sagt uns, das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Was, wenn ich jetzt versöhnt bin und ich habe Jesus angenommen und ich habe diese konkrete Sünde bekannt und ich habe, soweit es mir gelingt, versucht, mich zu versöhnen. Aber ich fühle mich trotzdem noch schuldig. Was dann? Und manchmal ist das so. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und Satan, der Feind, klagt uns an. Was dann, wenn ich trotzdem noch, wenn ich all das getan habe und trotzdem noch Schuldgefühle habe? Dann kannst du wissen, dass es keine objektive Grundlage gibt für diese Schuldgefühle. Du kannst wissen, meine objektive Schuld ist weg. Jesus hat die damals am Kreuz getragen. Und alles, was übrig ist, ist noch ein psychologisches Schuldgefühl irgendwie oder Verdammnis, Anklage von Satan. Aber es gibt keine objektive Grundlage dafür. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es, hieran werden wir vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Gott weiß, was du getan hast. Und Gott weiß, dass Jesus dafür gestorben ist und dass du das für dich angenommen hast. Und Gott weiß, dass du deine Sünde bekannt hast, dass du Vergebung gesucht hast. Und jetzt bist du frei. Er sagt, du bist frei. Und wenn du Schuldgefühle hast, beginn einfach Gott zu danken. Für die Erlösung, für die Vergebung, für diese konkrete Sünde. Und beginn ihn zu preisen für Jesu Werk am Kreuz. dass dir vergeben ist und dass er dir Reinheit geschenkt hat. Und sei frei, in Jesu Namen, sei frei. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Jesus hat uns herausgerissen aus der Macht der Sünde. Er hat uns herausgerissen aus dieser bösen Welt. Und wisst ihr, was das Beste kommt noch? Wir sind nur Durchreisende hier in dieser Welt. Wir werden bald im Himmel sein. Er wird uns bald völlig herausreißen aus dieser Welt in Beziehung mit ihm. Er wird uns nach Hause holen. Und wir werden völlig frei sein. Frei von jeder Versuchung, von jedem Gedanken an Sünde, von jedem Schuldgefühl. Es wird keine Tränen mehr geben, es wird kein Sterben mehr geben, es wird kein Leiden mehr geben. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wir werden vereinigt sein mit ihm. Es wird das Herrlichste sein von dem Ganzen. Und auch wir alle werden versöhnt sein. Es wird kein Gedanke mehr geben an den Streit, den wir vielleicht mal gehabt haben. Es wird kein Gedanken mehr geben an Verletzungen, kein bitterer Nachgeschmack mehr von irgendwas. Wir werden uns so sehen, wie Gott uns ursprünglich erschaffen hat. Wir werden völlig vereint mit ihm sein, in Beziehung mit ihm und untereinander. Und was für eine wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Und miteinander das werden wird, in der Ewigkeit, die ganze Ewigkeit lang. Ja, es ist wunderbar, ich kann kaum darauf warten. Wir müssen das verstehen, das ist, wonach sich unser Herz sehnt. Das ist, wonach wir wirklich verlangen. Unsere tiefsten Wünsche, unsere tiefsten Bedürfnisse werden nicht hier auf dieser Welt befriedigt werden, sondern im Himmel. Und ich glaube, wir werden uns immer, solange wir noch hier sind, in dieser Welt ein bisschen entfremdet fühlen. Ein bisschen fehl am Platz. Ist normal. Wir sind nicht zu Hause hier. Wir sind nur auf der Durchreise. Ich glaube, wir haben gar keine Vorstellung, wie wunderbar das sein wird im Himmel. Wir sehen, wie durch ein trübes Glas, sagt uns die Bibel. Ich mag das letzte Woche auf der Missionarskonferenz hat der John Corst ein Beispiel dafür verwendet, was mir sehr gefallen hat. Er hat gesagt, wir haben die geistliche Pubertät noch nicht durchgemacht. Er hat eine Geschichte erzählt von seinem Sohn, der war, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahre alt und er hat ihn erwischt, wie er seine Frau geküsst hat. Und er war, Und er hat zu seinem Sohn gesagt, hey, Benjamin, du wart noch ein paar Jahre und du wirst sehen. Und er hat gesagt, nein, ich werde niemals ein Mädchen küssen. Aber ein paar Jahre später, in der Pubertät, hat er seine Meinung geändert. So ist es mit uns. Manche Leute sagen, was ist schon so dran am Himmel? Du wirst sehen, wir haben noch nicht die geistliche Pubertät durchgemacht. Das, was wir hier auf der Erde manchmal erleben, die Schönheit, Liebe, Einheit, ist wirklich nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Das ist das Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. In Jesus Christus sind wir nicht nur die freisten Menschen hier, sondern wir sind auch auf dem Weg in den Himmel. Für die von uns, die wir in Christus sind, ist die Erde hier, ist das unser Leben hier, das ist die Hölle. Das ist das Schlimmste, wie es jemals werden wird. Das Schlimmste, was wir jemals erleben werden. Für die Menschen, die Jesus nicht kennen, ist das der Himmel. Und sie gehen an einem Ort, wo Zähneknirschen ist und heulen und äußerste Finsternis in alle Ewigkeit. Aber für uns wird es nur besser. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir werden die Ewigkeit im Himmel verbringen mit ihm. Und es gibt unserem Leben die richtige Perspektive. Leute, wir müssen unser Leben nicht mehr so ernst nehmen hier. Wir sind auf der Durchreise. Und Jesus wird sehr bald wiederkommen. Wird uns sehr bald nach Hause holen. Die Zeit, die wir hier verbringen, das ist die kürzeste Zeit, die wir überhaupt irgendwo verbringen werden. Wir werden bald zu Hause sein. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Und dann sagt er, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Das war die Motivation von Paulus. Die Motivation der falschen Lehrer war, sie wollten ihre eigene Herrlichkeit haben. Sie haben zu ihrer eigenen Ehre gewirkt. Sie waren nicht da draußen, um Verlorene für Jesus zu gewinnen und um Gott zu verherrlichen, sondern sie sind hinter dem Paulus hergegangen und haben versucht, die Schafe zu verführen und sich dann von ihnen bewundern zu lassen. Sagen, oh, ihr seid aber geistlich. Ihr haltet das ganze Gesetz. Ja, und wenn du mal so das Gesetz hältst wie ich, dann wirst du vielleicht auch mal Jesus so nahe sein wie ich und so geistlich sein wie ich. Weißt du, wenn du zu rauchen aufhörst und deine Schallplatten wegwirfst wie ich und dreimal täglich betest und 10 Seiten täglich in der Bibel liest, dann wirst du so geistlich sein wie ich. Und dann sind sie zurückgegangen und haben sich zu ihren gesetzlichen Freunden und haben gesagt, ah, schau, wie viele wir für das Gesetz gewonnen haben und haben sich dort feiern lassen. Und wirklich nicht alle von diesen Erweckungen, von denen wir hören, sind wirkliche Erweckungen. Was wir da hören mit diesen neuen Manifestationen des Geistes und dem neuen Zeichen und Wundern und die Leute bellen und, weiß nicht, kotzen und lachen hysterisch. Und es werden Bücher geschrieben, Erweckung! Na, es ist zum größten Teil keine Erweckung. Es werden Christen aus anderen Gemeinden abgezogen und die werden begeistert für den eigenen Trip. Aber es ist keine Erweckung. Paulus schreibt im Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, das kein anderes ist. Ha, wenn du dich vom Evangelium, wenn du dich von der guten Nachricht, dass Jesus deine Schuld am Kreuz getragen hat, und wenn du das für dich persönlich annimmst, dass dir vergeben ist, aus Gnade allein, und dass du gerettet bist, ohne sonst noch irgendwas dazu tun zu müssen, allein wegen dem, was Jesus getan hat. Wenn du das ablehnst, wenn du dich davon abwendest, dann wendest du dich von Gott ab, steht hier. Von seinem Plan der Erlösung, von seinem Weg für dich. Paulus schreibt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem abgewendet habt, der euch berufen hat zu einem anderen Evangelium. Wenn du das Evangelium von Jesus Christus ablehnst, dann wendest du dich ab von Gott. Wenn ich abwende zu einem anderen Evangelium, das kein anderes ist. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur eine gute Nachricht. Alles andere ist wirklich eine schlechte Nachricht. Denkt mal drüber nach. Entweder Jesus trägt deine Sünde oder du. Entweder er hat die Konsequenzen für deine Schuld getragen oder du musst sie selber tragen. Entweder du hast Jesu Gerechtigkeit und seine Reinheit oder deine eigene Gerechtigkeit. Und Jesaja sagt uns in Jesaja 64, dass unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist in Gottes Augen. Moderne Übersetzung wäre eine gebrauchte Damenbinde. Das ist, was es wirklich wörtlich heißt. Und wir wissen, für die Juden war alles unrein, was auf diese Art verunreinigt worden ist. Entweder du hast Jesu Gerechtigkeit und seine Reinheit oder du hast deine Gerechtigkeit. Entschuldigung, das war nicht auf meinem Mist gewachsen, das wörtlich heißt das wirklich. Ich glaube, Gott gibt uns ein sehr drastisches Bild, wie beleidigend wirklich das ist, wenn wir versuchen, uns wirklich zu ihm hinzuverdienen. Sorry, Christine. Aber siehst du, entweder du bist gereinigt durch das Blut Jesu Christi, oder du bist noch immer ein Sünder in Gottes Augen. Das sind die Alternativen. Entweder du wirst die Ewigkeit im Himmel verbringen, oder du wirst sie in der Hölle verbringen. Entweder du nimmst Jesu Werk an, was er für dich getan hat, dass er dich mit Gott versöhnt hat, er dich nahe zu Gott gebracht hat, oder du musst versuchen, dich selbst zu ihm hinzuverdienen, dich selbst zu ihm hinarbeiten. Durch Meditation, durch gute Werke, durch Reinkarnation. Du musst dich immer wieder wiedergeboren werden und besser werden und hocharbeiten. Oder vielleicht durch irgendwelche Rituale oder Gebete oder Wallfahrten. Und welche Wege auch Menschen sonst noch immer gefunden haben, um sich zu Gott hinzuarbeiten. Und natürlich, wir werden es nie schaffen. Wir werden nie vollkommen werden aus uns selbst. Und wir werden nie in diese Ruhe eingehen, die Gott für uns hat. Wir werden nie sicher sein, dass wir gerettet sind. Es gibt nur eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist die Gnade Gottes in Jesus Christus. Es gibt keine andere gute Nachricht. Deswegen sagt Paulus in Vers 8, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel auch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, das sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Verflucht heißt wörtlich dem Gericht übergeben. Das ist ein Wort, das verwendet wurde für ein Opfertier, das der sicheren Zerstörung, dem sicheren Tod geweiht war. Wir würden heute sagen, wenn wer euch irgendein anderes Evangelium verkündigt, der fahre zur Hölle. Es wird ungefähr das wiedergeben. Und wirklich ohne Evangelium ist das das Einzige, was bleibt. Die sichere Hölle, der sichere Ton. Deswegen war Paulus so erzürnt. Paulus liebte diese Menschen dort in Galatien. Und dann sind diese Menschen gekommen und sind herumgegangen und haben begonnen, andere Menschen wirklich geistlich zu töten. Das ist, was passiert ist. Und sie haben sie abgehalten, allein auf Jesus zu vertrauen und haben zum Evangelium hinzugefügt. Und Paulus war erzürnt, wie Jesus über die Schriftgelehrten zu seiner Zeit. Er hat gesagt, wehe euch, ihr Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Ich liebe den Paulus. Im Philipperbrief hat er geschrieben, einige predigen das Evangelium aus falschen Motiven, aus Neid und aus Eifersucht, aus Eigennutz. Und Paulus sagt, ich freue mich. Es wird ja trotz allem das Evangelium verkündigt. Aber wenn jemand das Evangelium verdreht, dann sagt Paulus, er sei verflucht. Ich mag das, Paulus hatte Eifer. Und es gibt Dinge, für die es sich lohnt zu kämpfen. Es gibt Dinge, für die es sich lohnt aufzustehen. Ich mag das Herz des Paulus für Jesus und für diese Menschen, die verführt werden. Paulus war kompromisslos und ich schätze es an ihm. Vers 10, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wie gesagt, der Vorwurf war, Paulus lehrt ein sanftes Evangelium. Paulus geht Kompromisse ein, er lehrt ein verkürztes Evangelium, dass er bei den Leuten gut ankommt. Paulus lehrt aus Menschenfurcht nicht die ganze Wahrheit. Er lässt den unangenehmen Teil mit dem Gesetz und der Beschneidung und den ganzen Ritualen, das lässt der Paulus weg. Das ist Menschenfurcht. Der Paulus wird den Juden ein Jude und den Heiden ein Heide. Ist einer, der Kompromisse eingeht, einer, der Gefallen bei Menschen sucht. Die Wahrheit war natürlich genau umgekehrt. Diese falschen Lehrer haben das Halten des Gesetzes gelehrt, damit sie nicht wie auch der Paulus überall von den Juden verfolgt werden. Und so sagt Paulus, wer etwas anderes als Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Dann rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Oder Christi Sklave, nicht wörtlich. Hier. Paulus hat sich als Sklave von Jesus gesehen. Das war sein Meister, das war die wichtigste Person in seinem Leben. Und er hat gesagt, mein Leben gehört ihm. Ich tue alles, um ihm zu gefallen. Er ist die wichtigste Person, ich bin auf ihn ausgerichtet. Und seine Meinung ist wirklich die einzige, die für mich zählt. Die einzige, die für mich wichtig ist. Wem versuchen wir zu gefallen? Freunden, Arbeitskollegen, Verwandten oder Jesus? Was motiviert unser Verhalten? Ist es die Furcht vor Menschen, dass sie sich lustig machen über mich, wenn ich zu Jesus stehe, oder mich nicht akzeptieren, mich ablehnen, mich vielleicht auslachen? Oder motiviert mich die Liebe zu Jesus, meinem Meister, der mich zuerst geliebt hat und der alles für mich gegeben hat. Die Bibel sagt uns in den Sprüchen 29, 25, Menschenfurcht stellt eine Falle. Aber die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sprüche 9, 10. Lass uns beten zum Abschluss.